Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardt.
Einen schönen Sonntagmorgen und herzlich willkommen zu unserem Frühstücksradio. Heute ist es gleich 10 Uhr. Unser Gast heute gehört zu den Sportlern, die uns nicht nur wegen ihrer Leistungen, sondern vor allem wegen ihrer Geschichte in Erinnerung bleiben. 2008 bei den Olympischen Sommerspielen, da holt ein junger Sportler Gold im Gewichtheben für Deutschland. Vor allem aber für seine kurz zuvor verstorbene Frau Susanne. Er verliebt sich nachher neu, nach Karriereende nimmt er über 40 Kilogramm ab. Er ist Schlagersänger inzwischen und ein sehr glaubhafter Botschafter, wenn es um das Erreichen der eigenen Ziele geht. Auf Südtirol 1 im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme heute. Matthias Steiner, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen.
Dankeschön.
Es ist sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst, um uns deine Geschichte in all ihren Höhen und Tiefen zu erzählen.
Ja, sehr gerne. Deswegen bin ich ja grundsätzlich hier.
Ein Sonntagsratscher mit dem einst stärksten Mann der Welt heute, mit Matthias Steiner in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Matthias, wenn du dein Siegerfoto von Peking 2008, damals Olympiagold im Gewichtheben, anschaust, das um die Welt ging mit diesem traurigen Foto von deiner damals verstorbenen Freundin in der Hand, und dich heute anschaust, mit glücklicher Familie, zweiter Karriere natürlich, als Coach, auch als Sänger, wir werden hören von allem, Ernährungscoach vor allem. Was denkst du da in dem Abstand?
Naja, das Bild oder der Olympiasieg, das ist eigentlich irgendwo über die Jahre immer so ein bisschen dauerpräsent geblieben, weil es hat sich ja nicht ganz vermeiden lassen bei Vorträgen, bei Interviews, aber auch bei sehr persönlichen Gesprächen. Ich habe mir durchaus immer, oder mache es bis heute, nehme ich auch für Menschen Zeit, die mich da explizit mal darauf ansprechen, weil sie selbst in einer solchen Situation stecken.
Also auf diesen Trauermoment.
Ja, das gibt es dann tatsächlich des Öfteren. Und von daher ist es für mich nichts Außergewöhnliches, das Bild zu sehen, und denke auch nicht wirklich viel darüber nach. Es ist eher so, dass ich natürlich dann im Alltag versuche, mich damit nicht irgendwie auseinanderzusetzen, weil es ist dann doch schon 11 Jahre her mittlerweile.
Ja, klar, ich dachte auch eher, wie geht es dir heute, also mit dem ganzen Glück, das du momentan hast, wenn du dir das anschaust? Ist das Dankbarkeit, was du da empfindest? Oder?
Ich hab eine grundsätzliche Dankbarkeit gegenüber dem Leben, und ich habe dann auch gelernt, das ist mir ja vorher eben schon passiert, mir ist ja mein erster Trainer und väterlicher Freund Walter Legl ist verstorben, als ich 17 war, und den habe ich eigentlich dann sogar in den Tod begleitet. Er hat einen Gehirntumor gehabt und war dann sehr schnell erwachsen, wusste also schon, dass das Leben nicht nur schöne Seiten hat. Am Ende meiner Jugend habe ich auch dann Typ 1 Diabetes bekommen, ein Jahr drauf. Das war auch eine Diagnose, die eigentlich erstmal in die falsche Richtung geführt hat. Und es waren alles so Stationen im Leben, wo ich immer erwachsener wurde und immer mehr gemerkt habe, das ist das Leben. Aber zeitgleich habe ich so eine Veranlagung, dass ich dann trotzdem die Zeit, die schön ist dazwischen, da gibt es auch mehr als genug schöne Zeit, umso mehr genieße und nutze und das auch ganz anders wahrnehme und dankbar bin. Deswegen ist es für mich einfach der normale Lauf des Lebens, dass es mal super läuft und mal nicht, und jeder hat sein Päckchen zu tragen.
Du bist viel als Coach und Motivator inzwischen unterwegs, vor allem was Ernährungsgeschichten anbelangt, auch als Botschafter zum Thema Diabetes, wir werden das später noch hören, hast es vorhin kurz angesprochen. Zu deinem Alltag gehört es ja auch, dass du Unternehmer bist, das seit kurzem, also du bist schon lange dran, ein kohlenhydratfreies Brot zu entwickeln, mit einem Bäckermeister, glaube ich. Mhm. Was ist da drin dann? Also jetzt kommt es ja dieses Jahr noch auf den Markt, was ist da dann drin?
Es sind 15 verschiedene Zutaten drin, es sind alles ganz natürliche Rohstoffe, es ist nur nicht das Klassische drin, was in einem klassischen Brot drin ist. Also es ist nicht glutenfrei, es ist ein Weizenkleber tatsächlich drin, das brauchst du einfach für die Konsistenz. Ja. Es sind verschiedene Proteine drin, das Brot hat also 25% Protein, ganz viele Ballaststoffe, aber eben weniger als 2 Gramm Kohlenhydrate. Es ist also, es hat den Geschmack eines normalen Brotes mittlerweile, also gerade auch eines hellen Brötchens, eines Burger Buns oder Toastbrot auch. Das war meine oberste Prämisse, auch da ist so etwas zu finden. Deswegen hat es auch über 5 Jahre gedauert, das zu entwickeln. Aber es hat eben diesen Mehrwert, sich mal kohlenhydratfrei zu ernähren. Das ist jetzt nicht meine Lebenseinstellung, sondern ich habe immer wieder mal Mahlzeiten, weil gerade jetzt hier diese Tage in Südtirol, die ich da verbringe, die verbringt man nicht mit Genuss und mit einfach, man isst auch dann zu viel.
Gott sei Dank, ja.
Es ist so. Ja, wenn ich jetzt in Südtirol lebe, dann würde ich sicher auch normal leben und nicht jeden Tag immer alles essen. Nur wenn du jetzt hier nur auf der Durchreise bist, dann nimmst du alles mit, was es hier gibt, und hier gibt es eben viel Gutes. Das ist für mich auch Genuss, das ist für mich Leben. Aber es gibt dann wieder Tage, wo du einfach auf die Bremse steigen musst. Und die Kohlenhydrate sind letztendlich die, oder die, vor allem der Zucker ist das, was uns einfach das Leben heute schwer macht und wir einfach da so die Grenze nicht mehr kennen. Und deswegen war es mir wichtig, eine Alternative zu entwickeln. Das heißt jetzt nicht, dass man anstatt des normalen Brotes nur noch das essen soll.
Ja,
ich esse ganz genauso gerne das normale Brot. Das war mir wichtig, aber das gibt es bis jetzt nicht und auf dieses Baby bin ich sehr, sehr stolz.
Absolutes Frühstücksthema, alles in Ordnung. Ja. Wir gehen chronologisch ein bisschen vor jetzt und erzählst uns gleich, wie unbedingt du zum Gewicht heben wolltest als Bub. Nach diesem Wochenende steht hier Matthias Steiner in Feuer und Flamme heute auf Südtirol 1. Südtirol 1 in Feuer und Flamme, dem Sonntagsfrühstück heute mit dem ehemaligen Gewichtheber, Olympiasieger Matthias Steiner. Uns hier in Südtirol, Matthias, stellt der Vater zum ersten Mal auf die Skier, wenn wir 3 oder 4 sind. Dir hat er die ersten Hanteln geschweißt, als du ein Bub warst. Warum wolltest du das mit diesem Gewichtheben so unbedingt?
Ich war mit meinem Vater immer bei den Wettkämpfen mit. Er hat das rein als Hobby betrieben, 2-mal die Woche trainiert. Er war in der Nähe von Wien bei einem Verein. Es war in diesem klassischen Wirtshaus, Hinterhöfen, Keller teilweise, Katakomben. Es hat so einen eigenen Charme gehabt. Das war was ganz, das war eigentlich so, wie man Boxen früher kennt. Das waren ja die Sportarten, Boxen, Ringen, Gewichte, das war alles so ein bisschen, das war alles ein bisschen roher. Es war weniger elegant, aber trotzdem schön. Und Gewichte ist so schön messbar, so schön ehrlich, weil es ist alles genormt. Es hat jeder, muss die gleiche Hantel angreifen. Man wird vorher gewogen, es gibt keine Materialschlachten. Es ist einfach eine wirklich sehr schöne und sehr faire Sportart. Und durch dieses Messbare einfach sieht man auch den Erfolg, den man trainiert. Das hat mich so fasziniert. Und natürlich, wenn der Papa, der eigene Papa stark ist, ist das was irgendwie, in einem gewissen Alter kann das sehr, sehr beeindruckend sein. Und Fußball, Tennis und Tischtennis habe ich jahrelang betrieben, auch nicht ganz so schlecht, aber es hat mich nicht komplett erfüllt. Es war dann tatsächlich so, dass das Gewicht, wo ich dann gemerkt habe, das ist das genau das, was ich suche und was ich will. Mhm. Auch gegen den Willen meines Vaters, weil er gewusst hat, du kommst da nicht weit, du kannst das gerne als Hobby betreiben, aber also, eigentlich brauchst du Sportart gar nicht anfangen, bleib beim Fußball.
Tut es weh oder ist das gerade erst der richtige Ansporn, dass man sagt, und ich zeig's dir? Und
das hängt davon ab, was für ein Typ man ist. Also für mich war das so, naja, man sieht ja im Ergebnis. Für mich war das so, dass ich das gerade. Da war natürlich dann, nach diesen Aussagen, war für mich der erste logische Schritt, irgendwann den Vater zu schlagen. Mhm. Weil das war ja dann das erklärte Ziel, weil das konnte ich dann auch. Man musste ihn ja nicht direkt schlagen, weil er dann doch schon deutlich älter war als ich, sondern es stand ja eine Zahl im Raum, die er mal gemacht hat in seinem Leben. Ja. Und diese Zahl wollte ich mir irgendwann mal.
Welche war das
fangen.
Und wie
war das? Er hatte im Reißen 120 Kilo und im Stoßen 160 geschafft, glaube ich, mit 83 Kilo Körpergewicht. Und ich habe das dann mit 16 schon eingeholt. Ja.
Das ist natürlich gut. Wie trainiert man das? Also nur mit Gewichte heben und Hanteln stemmen oder gibt es da andere Aspekte?
Ja, Gewichtheben besteht hauptsächlich nur aus der Langhantel.
Okay, also
weil, dieses Ding man darf eins nicht vergessen, das ist eine Grundsportart für ganz viele Sportarten. Du nimmst die Hantel in die Hand und es muss schon der ganze Körper sich bewegen. Das kann man jetzt nicht mit Kurzhanteln vergleichen, die auch schon ganz gut sind, aber du trainierst dann nur Teile vom Körper, wenn du den Bizeps trainierst zum Beispiel, mit einer Kurzhantel, aber beim Gewicht, wenn du auf den Boden wegkippst, heben ja die Waden, der Oberschenkel, der Rücken, selbst der Bauch ist mit angespannt, die Schultern, Arme, alles muss gleichzeitig arbeiten. Und das ist eine wahnsinnige Anstrengung. Allein schon auch ohne Gewicht, diese technische Schwierigkeit, das zu schaffen, ganz schnell die Hantel über den Kopf zu kriegen,
das ist Reißen.
Einfach. Reisen und Stoßen auch. Es ist wirklich schwer, das zu erlernen. Ja. Das heißt, du brauchst auch koordinative Fähigkeiten, die du schnell lernen musst. Und dann eben der Kraftaufbau. Deswegen bleibt nicht viel Platz für andere Sportarten. Ja. Zum Erwärmen haben wir tatsächlich Tischtennis gespielt, weil das auch eine Sportart ist, die schnell gehen muss, für die Reaktion, ist auch eine Schnellkraftsportart. Ja. Oder eben auf dem Hometrainer sich dann ein bisschen warm gefahren, weil Laufen, fürs Laufen war mir dann zu schwer, ist auch wieder eine andere Muskulatur. Und das war wirklich nur immer kurze, schnelle Sachen. Wir durften weder Basketball spielen, also als Mannschaft damals und als Nationalmannschaft dann auch, weil wir dann wegen Fingerverletzung, wenn der Ball irgendwie den Finger verstaucht, wir brauchen ja die Hantel, den Finger auch zum Greifen. Tennis sowieso mit den vielen Bremsen war alles nicht erlaubt. Also wenn Tennis spielen, dann locker mit einer Ballmaschine ein bisschen hin und her. Und selbst Schwimmen war dann das Problem, Schwimmen macht wieder langsam.
Ja. Du bist ja wegen dieses großen Ziels Olympia aus Österreich, deiner Heimat, nach Deutschland gewechselt, in die ehemalige DDR, müssen wir sagen. Waren das, also wir stellen uns das immer noch so vor, als wären da die Trainingsbedingungen noch relativ zäh gewesen. War das so? Also ich weiß, du hast da wirklich sehr gute Bedingungen vorgefunden, aber...
Also man muss jetzt mal, glaube ich, auch ganz klarstellen, DDR. Die DDR gibt es lange nicht mehr.
Ja, klar. Nee, aber weißt du, wenn wir das hören,
die Strukturen waren da nicht mehr vorhanden, weil es war ja dann, es war ja mit dem Zusammenschluss West- und Ostdeutschland, war ja sofort auch im Gewicht eben ein Verband da.
Ja, okay.
Da gab es noch die Generation, wo die Athleten noch mitgenommen waren, waren in den 90er Jahren bis Ende der 90er, Anfang 2000. Dann haben auch die aufgehört, auch viele der Trainer dann. Und dann kam eine völlig neue Generation. Also da gab es einfach von Ostdeutschland nicht mehr. Ich bin ja nicht wirklich nach Ostdeutschland gezogen. Es war ja so, meine Frau kam damals aus Zwickau, aus Ostdeutschland. Ja. Und du musst dich in Deutschland in einem Bundesland einbürgern. Also es wird, der Bund stimmt eigentlich relativ schnell zu, Berlin. Aber entscheidend tut das Land, in dem du wohnst. Mhm. Und der Hintergedanke war eigentlich, Sachsen, eine große Sporttradition, da geht die Einbürgerung schneller. Es hat dann trotzdem 3 Jahre gedauert, das war das Problem. Weil ich war dann sehr schnell in Heidelberg stationiert, also in Leimen.
Ja, wo du zwischenzeitlich lange gelebt hast, jetzt inzwischen lebst du wieder in Österreich.
Genau.
Jo. Das ist Matthias Steiner heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme. Mit Sarah Bernhardt.
Das Sportfoto des Jahres 2008 in Deutschland zeigt ganz verschwitzt Gewichtheber Matthias Steiner damals. Olympiagold und rote Rosen in der einen Hand und das Foto seiner tödlich verunglückten Frau Susanne in der anderen. Matthias, stimmt es, dass dieses Siegerfoto gar nicht dir gehört?
Nein, mir gehört kein einziges Olympiabild. Das ist
merkwürdig von außen.
Nein, nicht merkwürdig, das ist tragisch, finde ich eigentlich grundsätzlich. Nicht nur in meiner Situation, ich finde das eigentlich entsetzlich. Es ist auch so, dass das IOC da sehr hinterher ist, alle Bilder zu prüfen, auch mit den Olympischen Ringen, dass die nicht missbraucht werden. Kann ich bis zu einem gewissen Ansatz verstehen, weil es eine Marke ist. Aber wenn es tatsächlich darum geht, dass ich mein eigenes Siegerbild verwenden möchte, ist es so, dass ich zahlen muss. Ja, also ich kann es für den privaten Gebrauch nutzen. Aber nicht für den öffentlichen Gebrauch. Und ist ein kleines Drama, finde ich, weil natürlich brauche ich diesen Mythos Olympia als Sportler, um groß zu werden.
Ja.
Aber der Mythos Olympia braucht auch die Sportler, um groß zu sein. Und ich finde, beide sollten davon was haben. Dass es nicht jemand anderer nutzt, verstehe ich.
Mhm. Ja, aber
dass der Sportler selber es nicht nutzen darf, finde ich eigentlich eine Tragik. Und es wird, glaube ich, auch nicht mehr lange so gut gehen. Man wird sich da, glaube ich, ein bisschen verschätzen und vielleicht auch ein bisschen zu wichtig nehmen, weil es gibt viele andere Dinge mittlerweile als Olympia, die auch spannend und interessant sind und da muss man einfach vorsichtig sein als IOC. Ja. Das ist das, was ich einfach festgestellt habe.
Wir sprechen über das Schöne an diesem Moment. Also du hast so lange darauf hingearbeitet, 2008 dann diese Goldmedaille um den Hals zu haben. Beschreibst du uns diesen Moment einfach nur nochmal für dich selber?
Naja, es war so, dass ich eigentlich gar nicht gemerkt habe, dass ich einen großen Druck habe. Irgendwie habe ich so eine Eigenschaft, dass ich mit großem Druck sehr gut umgehen kann. Ich bin natürlich auch nervös wie andere Menschen, aber irgendwo, je größer der Druck, umso wohler fühle ich mich. Es ist eigentlich ein bisschen paradox, um nicht zu sagen pervers, aber so ist es. Und ich habe es erst nach dem Sieg gemerkt, also tatsächlich, als ich den letzten Versuch gestoßen habe und die Hantel fällt runter und ich weiß, der ist gültig, der Versuch, war das plötzlich so eine Befreiung, das beschreibe ich immer wieder gleich, gefühlt wie wenn so 1000 Ketten um meinen Körper gelegt waren die letzten Jahre und plötzlich sind die weg mit einem Schlag. Und ich kann wieder frei durchatmen. Das war das Gefühl. Das ist etwas Gigantisches und allein nur für diesen Moment, für dieses Gefühl hat es sich gelohnt, weil dieses Gefühl, das kann mir dann einfach keiner mehr nehmen, diese Wahrnehmung. Und deswegen bin ich auch heute nach wie vor ein eigentlich ein zufriedener, ausgeglichener Mensch. Ich kann mich genauso gut über Dinge aufregen, die mir nicht passen im Alltag, aber im Grunde, gerade auch immer am Abend, bevor ich zu Bett gehe, bin ich so ein Mensch, der einfach zufrieden ist mit dem, was er hat.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
Gleich 10:30. Zu Gast heute einer, der weiß, wie das Zunehmen funktioniert als Superschwergewicht im Gewichtheben. Und einer, der weiß, wie Abnehmen funktioniert. Auch davon werden wir noch viel hören. Ernährungscoach und Buchautor Matthias Steiner. Und Darüber freue ich mich heute sehr. Matthias, was hast du heute gefrühstückt zum Beispiel?
Heute habe ich ein bisschen mehr gefrühstückt als sonst. Also zu Hause muss es ein bisschen schneller gehen. Aber hier habe ich tatsächlich 3 Spiegeleier gefrühstückt. Bei mir sind da immer Gurken, Tomaten, alles mögliche Gemüse dabei. 3 kleine Brötchen mit Käse belegt. Dann habe ich eine Joghurtschüssel mit Heidelbeeren und Himbeeren gegessen. Und dann gab es noch irgend so ein Striezel, so ein Taktbastriezel in Südtirol oder Hefezopf.
Ja, Hefezopf.
Hefezopf, sagt man. Ja. Striezel ist in Österreich. Den habe ich mir dann noch mit frischem Honig aus der Wabe belegt und 2 Tassen schwarzen Kaffee.
Und dann, wenn ihr seid daheim jetzt in Österreich bei euch, wie sieht so ein Sonntag aus? Also da gehört viel Bewegung dazu, glaube ich, bei euch daheim.
Die gehört nicht nur zum Sonntag, die gehört zum Alltag. Ja. Bewegung ist tatsächlich so, dass die Kinder auch alles mit dem Fahrrad machen sollen im Umfeld. In die Schule können sie Gott sei Dank noch zu Fuß, in die Volksschule. Ansonsten, wenn sie zum Fußballplatz müssen oder sonst wohin, alles mit dem Fahrrad, also alles im Umkreis von ein paar Kilometern sowieso. Ich habe das Büro neben mein Privatgebäude gebaut, so dass man es nicht im Haus hat. Habe da aber dran gleich einen Trainingsraum gebaut, der 75 Quadratmeter groß ist, keine Decke drin hat und man da wirklich auch Basketball spielen kann, Badminton mit einem weichen Ball, ein bisschen Fußball kicken und so weiter, Gewicht heben kann. Und da sind die Kinder, glaube ich, mindestens 5 am Tag drin. Also die nutzen den wirklich voll und ganz und spielen ganz viel, können sich austoben. Das war, glaube ich, die beste Investition, die ich machen konnte im Hausbau.
Über das Steiner-Prinzip, wie es in deinen Büchern und Vorträgen heißt, dein Weg zum Wohlfühl-Ich, 45 Kilogramm weniger, hören wir am Vormittag natürlich auch noch und gleich unterhalten wir uns dazu, wie sich deine zweite Karriere als Sänger, als Schlagersänger so ein bisschen ergeben hat.
Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardt.
Wahrscheinlich war das die Reaktion vieler. Was? Der stärkste Mann der Welt, der singt jetzt? Matthias Steiner. Aber die Musik war immer schon Teil deines Lebens.
Ich habe sogar mit der Musik vor dem Sport angefangen. Also ich bin noch nicht mehr in die Schule, habe beim Nachbarn schon Klavier gelernt. Das war ein Musikprofessor, aber ohne Noten. Das ist mir dann später echt schwer gefallen, Noten zu lernen. Immer nach Gehör. Das kann ich bis heute noch relativ gut irgendwas hören und nachspielen. Dann habe ich Akkordeon gelernt, in einem Akkordeonorchester gespielt. Und es hat sich aber dann so intensiviert, und der Sport kam dann zeitgleich auch auf, dass ich mich irgendwann entscheiden musste, was mache ich. Und der Sport hat leider die Musik überholt. Oder auch dann irgendwann Gott sei Dank. Weil der sportliche Erfolg hat mir auch recht gegeben.
Was besser dann, als im Musik machen wahrscheinlich damals.
Ja, das ist Sicherheit. Aber ich habe tatsächlich dann die Musik komplett brach liegen lassen und habe 20 Jahre kein Klavier in der Hand gehabt. Das ist dann schon eine lange Zeit.
Es hat ein Album gegeben bisher. Mhm. Wie war das für dich selber? Also das aufzunehmen jetzt wirklich für die Öffentlichkeit, also nicht nur.
Ja, das war schon spannend, weil es hat ja ganz langsam angefangen. Es hat man mit einem Lied angefangen, mit einem zweiten im Studio aufzunehmen und dann hörst du es. Und erstmal konnte ich mich selber nicht so wirklich hören. Das ist ein bisschen befremdlich am Anfang. Mhm, okay. Aber das hat sich gelegt mit der Zeit. Und dann ist es ja so, dass man dann wirklich mit den Liedern dann auch mal am Anfang nimmst du ja das, was für dich irgendwie geschrieben wird. Und dann kommt aber dann doch so auch die eigene Meinung dazu, na, das gefällt mir dann doch nicht ganz so und das müssen wir noch abändern und auf einmal arbeitest du mit und dann wird das Ganze spannender. Mhm. Und jetzt haben wir fürs zweite Album habe ich jetzt bereits 5 Lieder aufgenommen und da ist es dann schon so, dass ich dann mehr die Richtung vorgebe. Weil beim ersten war es noch so ein Cuvée, so eine Mischung aus verschiedenen Dingen, die auch schon teilweise da waren oder die schon mal gesungen wurden und jetzt ist es doch so, beim zweiten ist es doch so mehr Steiner.
Okay. Das ist lustig, weil ich dachte eigentlich, das wäre nur so ein einmaliger Ausflug gewesen. Du hast jetzt so viel zu tun, also Ernährungskurs. Aber ist ja gut, wenn du das trotzdem
weiterverfolgst. Das ist ja mein Problem momentan, dass ich das nicht, momentan so nicht weiter fortsetzen kann. Also mit öffentlichen Auftritten sieht es da ganz schlecht aus, weil ich tatsächlich das Brotbusiness hat so überhand genommen, das kann ich jetzt nicht liegen lassen. Das wäre eine vertane Chance, okay. Weil mir das aber auch... Das hat eigentlich weniger oder keine Profitgründe, sondern hat tatsächlich diese Gründe, dass man merkt, wie sehr die Menschen danach gieren,
ja, das glaube ich.
Dass sie auch eine gute Alternative haben wollen.
Wir hören auch trotzdem was Musikalisches von dir. Zurückgeliebt aus dem ersten gleichnamigen Album. Matthias Steiner, ob sie es nun glauben oder nicht, das ist er. Und ab 10 vor 11 die Südtirol 1 Nachrichten.
Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Einen schönen Sonntagvormittag. Kurz vor 11 ist's und wir sitzen hier in Feuer und Flamme ganz gemütlich heute zusammen mit dem ehemals stärksten Mann der Welt, mit Matthias Steiner aus Niederösterreich. Sein erster Wettkampf im Gewichtheben hat in einem Keller stattgefunden, ohne wirkliche Bühne. Und vor lauter Zigarettenrauch konnte er nicht einmal das Publikum sehen. Hinten irgendwo wurden Leberkässemmeln verkauft, das war das Ambiente. Und bei Olympia 2008 in Peking stößt er dann 258 Kilogramm, holt damit Gold für Deutschland und viele Mühen sind vergessen. Ein ganz wichtiger Moment für Matthias, denn da beginnt dann erst die wahre Trauerarbeit nach dem Tod seiner kurz zuvor verstorbenen Frau. Und zwar mit ganz viel, viel Reden. Sportler des Jahres in Deutschland 2008, den Bambi bekommen. Auf der Wetten-Dass-Couch hat er dann gesessen und gestickt. Bei Thomas Gottschalk, auch das gehört dazu. Bei der Tanzshow Let's Dance hat er alle verzaubert. Bei Echte Helden auf Vox hat er mitgekämpft. Er ist ein Publikumsliebling. Und warum, das lernen wir in diesem Frühstücksratscher gerade so langsam zu verstehen. Vor allem versuchen wir gleich zu verstehen, wie er 45 Kilogramm in 13 Monaten abnehmen konnte. Zu Südtirols beste Musikmix, der Ernährungscoach, Olympiasieger und Unternehmer Matthias Steiner heute. Und es freut mich sehr, wenn Sie auch die Stunde bis 12 Uhr noch mit uns hier verbringen. Olympiasieger im Gewichtheben 2008 in Peking, Matthias Steiner, heute in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Also das Handy herauszuziehen, das würde dir nie im Traum einfallen. Du hast gerade was herausgezogen. Hast du da deinen Blutzucker?
Das war die Insulinpumpe.
Okay, ja. Wie funktioniert das? Also
die Insulinpumpe nimmt ja noch nicht alles ab. Die Insulinpumpe gibt lediglich die Basalrate ab den ganzen Tag.
Ja.
Das ist die Rate, die der Mensch einfach den ganzen Tag als Grundversorgung braucht, auch ohne dass er was isst. Und sobald ich was esse, muss ich aber spritzen, das kann ich aber auch über die Pumpe machen. Da gebe ich dann eine Zahl. Ich habe zum Beispiel ein Brot gegessen und muss dann 2 Einheiten spritzen, als Beispiel. Oder einen Teller Kartoffeln, dann muss ich 5 oder 6 Einheiten spritzen. Das muss ich dann machen mit der Pumpe. Und die Pumpe ist dann verbunden mit dem Körper. Und ist halt dann der Vorteil, ich muss nicht extra spritzen. Ja. Ich kann die Werte genauer einstellen. Also vor allem die Blutzuckerwerte einfach einstellen. Ja.
Als Diabetiker Typ 1
jetzt, ganz wichtig.
Muss man eins sehr konsequenter Mensch sein? Oder ist das die Grundvoraussetzung, dass man einfach...
Ich würde so formulieren, es hilft, wenn man ein paar gewisse Regeln befolgt. Mhm. Wenn man sich, wichtig ist, dass man sich auskennt. Es können so viele unvorhergesehene Dinge passieren für Typ 1 Diabetiker, dass diese die einem das Leben einfach schwer machen.
Ja.
Und deswegen hilft es, wenn man eben in gewissen Situationen konsequent ist, wenn ich gewisse Regeln befolge. Wenn ich beispielsweise, ein kleines Beispiel aus dem Alltag. Wenn ich morgens aufstehe, mein Blutzuckerwert ist normal. Ich gehe zum Frühstückstisch und esse jetzt 3 Brötchen und dann noch irgendwie, keine Ahnung, einen Joghurt mit Honig hinterher und spritze das, kann ich zuschauen, ist nach einer Stunde der Wert bei mir viel zu hoch, obwohl ich die richtige Menge gespritzt habe.
Ach so.
Bei mir.
Aha, okay.
Weil
also
mein Stoffwechsel morgens so müde ist, dass das Insulin noch nicht richtig wirkt. Jetzt muss ich hergehen und muss den Spritz-Ess-Abstand verlängern. Und das heißt, ich muss schon vorher wissen, was werde ich denn ungefähr essen und spritze eine halbe Stunde vorher. Dann wirkt es schon und dann kann ich essen und dann wirkt es zeitgleich. Bei mir. Beim Mittagessen ist schon wieder völlig anders, da kann ich oft nach dem Essen spritzen. Wenn ich diese Dinge weiß, dann hat das weniger mit Konsequenz zu tun, sondern einfach nur mit dem Regelbefolgen, die einfach so sind. Und es macht mir das Leben dann trotzdem nicht schwerer, weil ich es ja weiß. Es gibt genug Nachteile als Typ 1 Diabetiker, aber es gibt auch einige Vorteile, weil ich einfach sehe, was wie im Körper reagiert. Also wenn ich so vor so einem Buffet stehe wie hier, die meisten Menschen greifen zu und essen, was halt schmeckt. Das mache ich in der Regel auch, aber ich sehe hinterher, was hat meinem Körper gut getan und was nicht? Wo ist viel Zucker drin und wo nicht?
Ja. Wir sind beim Gewicht so ein bisschen. Dein Kampfgewicht in besten Zeiten, was war das?
Ja, knapp 150 Kilo hatte ich.
Und wir sind dann bei 45 Kilogramm weniger gewesen. Schauen wir vorher vielleicht, also bevor du dieses Versprechen an dich selber abgegeben hast, nach London, 2012, Olympia. Was ist damals passiert, also was du gesagt hast? Weil du bist damals also auch unter einer Hantel, kann ich mich erinnern an die Bilder, zusammengebrochen?
Ja, zusammengebrochen, nicht die Hantel,
oder
ist mir in den Nacken gefallen.
Ist dir in den Nacken?
Sie ist einfach runtergekracht, weil ich einen technischen Fehler gemacht habe.
Mhm.
Ich war einfach, ein Jahr vorher hatte ich eine schwere Verletzung am Oberschenkelansatz. Da muss ich 3 Monate pausieren, das ist für ein Gewicht aber ganz fatal. Ich habe die Zeit kraftmäßig aufholen können, ich war dann wieder belastbar genug. Ich bin dann in dem Jahr Vize-Europameister geworden, vor London eben noch.
Ja.
Aber es hat mir hinten raus, hat mir einfach einen Monat gefehlt, den technischen Ausbau zu forcieren. Also Kraftaufbau ist das eine, aber auch die Technik muss sitzen. Und die war nicht hundertprozentig. Und das haben wir in London gesehen. Ich habe halt eher so das Brecheisen rausgeholt und mit Gewalt hochgehoben und habe technische Fehler gemacht. Deswegen ist die Hantel nicht optimal nach oben geflogen und mir ist sie einfach in den Nacken gekracht.
Wie gefährlich ist sowas wirklich?
Es kann schlimm ausgehen. Allerdings ist so viel Muskelmasse da und so viel Reaktion da, dass ich noch rechtzeitig rauskam, dass nichts Schlimmeres passiert. Aber das könnte durchaus mal ins Auge gehen. Trotzdem muss man sagen, auch wenn man das Bild sieht, und das Bild sieht nicht so schön aus, wie sich die Hand im Nacken biegt, ist Gewichtheben eine relativ ungefährliche Sportart im Vergleich zu vielen anderen Sportarten. Also da sind Sachen wie Handballspiel und so weiter viel brutaler, weil es auch unberechenbar ist. Ja. Kreuzbandriss gibt es bei uns gar nicht. Meniskusschaden gibt es bei uns gar nicht. Das sind Dinge, die können nie passieren, weil das Kniegelenk immer gleichmäßig dreht und immer kontrolliert dreht. Da ist ein Muskelaufbau rundherum, das wird alles stabilisiert. Da gibt es eher nur Überlastungsschmerzen bei uns. Also immer Entzündungen in den Sehnen ansetzen. Das sind unsere Probleme, mit denen wir kämpfen müssen. Aber grundsätzlich Sehnenabrisse zum Beispiel oder sowas oder eben verschiedenste Risse und Brüche gibt es bei uns nicht.
Dann kam der Moment, wo das Karriereende beschlossene Sache war und dieses 45 Kilo müssen runter, ich brauche mein Wohlfühl, ich. Wie du das geschafft hast, das hören wir gleich hier auf Südtirol 1 in Feuer und Flamme, Matthias Steiner. Wo das Steiner-Prinzip draufsteht, auf einem Buch zum Beispiel, derer es zwei gibt inzwischen von Matthias Steiner, ist für viele inzwischen die Lösung zum Abnehmen drinnen. Matthias Steiner, Olympiasieger im Gewichtheben, trainiert sich 45 Kilogramm damals runter, schreibt mit seiner Frau, der Journalistin Inge Steiner, das erste Buch drüber und wird für viele zum Motivator und zum Vorbild. Dieser Weg, den du hin zum Wohlfühl-Ich, wie ihr es nennt, beschreibst, diese Kombi aus Bewegung und bewusster Ernährung, was unterscheidet dich von anderen, also dieses Prinzip? Weil das heißt ja immer, also Bewegung, Ernährung, das muss in einem gehen. Was ist dein?
Ja, es gibt ja immer die klassischen Regeln, iss weniger als du verbrauchst und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die stimmen im Ansatz natürlich. Was mir wichtig ist, das Steiner-Prinzip ist keine Diät. Das ist also keine Vorschrift, wo etwas vorgegeben wird, was du nachzumachen hast. Sondern mein Anspruch war, ich zeige vor, wie ich es geschafft habe, aber ich zeige auch auf, was ist in Lebensmitteln grundsätzlich drin. Gegliedert in Fette, in Eiweiß und in Kohlenhydrate, was bewirkt eben etwas, beispielsweise, dass Insulin die Fettverbrennung stoppt, und erkläre eben, warum Essenspausen gut sind, warum Eiweiß beim Abnehmen helfen kann, aber auch keine Dauerlösung ist, nur sich über Eiweiß zu ernähren. Alle diese Dinge werden da drin spielerisch erklärt in dem Buch, um es dann selber anzuwenden. Ich habe schon festgestellt, dass Leute immer ganz gerne eine Gehhilfe haben. Das heißt also sagen, ich hätte noch gerne ein Rezept und lieber den Diätplan, aber das ist nicht die Lösung, weil diesen Diätplan muss ich dann mein Leben lang durchziehen, irgendwie. Viel wichtiger ist mir, ich verstehe, was ich da tue.
Genau, das Prinzip verstehen,
Weil es hat jeder einen anderen Alltag. Wenn ich jetzt ein Radiomoderator bin, habe ich einen anderen Alltag als ein Bauarbeiter, als ein Manager, als ein Lastwagenfahrer. Jeder hat einen anderen Alltag, einen anderen Appetit. Jeder weiß, wo seine Fallen sind, welche Schwächen. Aber es gibt auch klassische Tricks, die wirklich schon uralt sind, die aber helfen. Nicht mit leerem Magen einkaufen gehen. Wenn ich den Fehler mache, ist mein Einkaufswagen voll. Und im Grunde ist es trotzdem so, dass ich der Verfechter von drei großen Mahlzeiten bin und möglichst keine Snacks zwischendurch. Also vor allem keine Kohlenhydrat-Snacks, weil wirklich einfach die Fettverbrennung laufen soll. Das heißt, ich kann schon mal Nüsse essen, ich kann auch mal einen Apfel zwischendurch essen. Der Zucker reicht nicht aus, um die Fettverbrennung zu stoppen. Aber keine Softgetränke, keine Limos dazwischen. Selbst die Säfte zwischendurch, lieber eher zum Essen. Also wenn schon guten Apfelsaft von hier, dann bitte zum Mittagessen und nicht zwischendurch. Mhm. Auch kein Cappuccino zwischendurch mit Zucker. Weil das sind all diese Fallen, wo ich immer aus der Fettverbrennung rauskomme. Und dieses Basiswissen vermittle ich da. Einmal lesen, 3-4 Wochen so ein bisschen umsetzen, auch beim Einkaufen, auch beim Kochen. Und dann ist es für mich im Alltag völlig normal.
Was war das schönste Feedback bisher für dich von irgendjemandem, den du beeindruckt hast, einfach mit dem, was...
Wir hatten dann tatsächlich eine Dame, die... Wie alt ist sie? Um die 50 wahrscheinlich, die tatsächlich im Rollator saß. Mhm. Typ 2 Diabetes hatte. Und sich eigentlich schon ein bisschen aufgegeben hat. Aber sie hat uns dann angeschrieben und sehr persönlich und hat gehofft auf eine Rückantwort, was wir eigentlich so gar nicht leisten können, dass wir jeden Einzelnen betreuen, das ist zu viel. Aber der Fall war dann so besonders, dass wir eben immer mal wieder so Motivationsmails geschrieben haben, dass sie das eben schaffen kann und wenn sie das eben alles befolgt. Das ist jetzt, ich glaube, 2,5 Jahre oder 3 Jahre her. Die hat tatsächlich, wie viel Kilo hatten die abgenommen? Also weit über 50. Ist aus dem Rollator rausgekommen. Der Typ-2-Diabetes hat sich wieder zurückgebildet. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber bei Typ-2-Diabetes habe ich ja noch die Chance, dass ich es wieder zumindest wegbekomme, dass ich wieder eigentlich ohne Diabetes leben kann. Wenn ich es mich rechtzeitig
dahinter setze,
dafür einsetze. Handelst,
ja.
Und die hat uns dann auch so viele überschwängliche Mails geschrieben und so eine Freude am Leben. Und sie hat das auch bis heute natürlich gehalten, weil es eigentlich nichts zum Halten gibt. Weil wenn ich diese kleine Umstellung mache oder diese kleinen Umstellungen, dann ist das Alltag, dann bleibt das auch so. Da gibt es keinen Jojo-Effekt. Und das war das eigentlich das schönste Kompliment, war gerade, Heidrun heißt sie, war gerade die Dame, die da ganz, ja, ganz motiviert an der Sache war.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernardi.
Matthias Stein aus Niederösterreich, Olympiasieger 2008 im Gewichtheben, dann Schlagersänger, heute Motivations- und Abnehm-Ernährungscoach. Warum hast du deine Träume immer erreicht? Also meist erreicht, die großen zumindest.
Ich nehme es gar nicht so bewusst wahr, ob ich alle Träume erreicht habe.
Ja gut, aber du bist, also ich glaube nicht, dass es so einfach ist, wenn man sagt, ich möchte einmal bei Olympia sein oder ich möchte Olympia Gold gewinnen. Also du bist schon jemand, der...
Ja, aber ich glaube, ich habe nicht von meiner Kindheit an gesagt, ich möchte bei Olympia teilnehmen. Das war so, weil das war einfach utopisch. Hm. Das waren so Dinge, das war, du nimmst Olympia wahr, dann ist vielleicht so eher, das, es wäre schön, hm, aber gar nicht auf die eigene Person bezogen, weil das einfach viel zu weit weg ist, sondern ich habe die Träume immer erst dann geträumt, wenn sie so ein bisschen realistisch wurden. Man sagt, da ist eine Möglichkeit, okay, eigentlich noch unmöglich, aber ich kann schon dran glauben.
Hast du das mit den 45 Kilo auch gesagt, weil du wusstest, du schaffst
es. Nein, 45 Kilo haben einen ganz anderen Hintergrund. Ich bin in Athen für Österreich ja bei den Olympischen Spielen gestartet damals.
Ja, ja.
Da bin ich Siebter geworden und hatte dort 105 Kilogramm Körpergewicht, so schwer wie jetzt. Mhm. Das heißt, das war für mich der normale Körper, der normale Matthias.
Ja.
Die Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit hat den Schweren kennengelernt, den super Schweren, den 150 Kilo Schweren. Und deswegen ist es bis heute so, es will niemand was anderes hören. Der hat 45 Kilo abgenommen. Mhm. Kein Mensch spricht davon, der hat ja auch zugenommen.
Ja, ja, klar.
Das heißt, für mich war schon von vornherein, als ich die Gewichtsklasse damals verlassen habe, 2005, und die 40 Kilo zugenommen habe, das war eigentlich der schwierigere Weg, als den danach abzunehmen, weil die musst du erstmal zunehmen in 3 Jahren. Ja. War für mich klar, da möchte ich später wieder hin, wenn ich aufhöre mit dem Gewicht. Mhm. Da fährt die Eisenbahn drüber. Mhm. Weil das hat für mich Lebensqualität bedeutet, schlank zu sein. Schlank bin ich ja nicht. Ich bin ja immer noch 105 Kilo schwer. Aber sich wohlzufühlen. Mit 150 fühlst du dich einfach nicht mehr wohl. Ich habe mich in der Sportart wohlgefühlt. Ich habe die Masse gebraucht. Ich konnte auch da gut trainieren, war sehr belastbar. Aber ich habe mich im Alltag, ich meine, du kriegst keine Kleidung zu kaufen. Du kommst ins Auto schwerer rein. Dasselbe Auto, wo ich 4 Jahre vorher auch eingestiegen bin. Du schwitzt noch leichter, als ich eh schon immer geschwitzt habe. Also das sind alles so Sachen, das ist keine Lebensqualität.
Du bist jemand, der sehr konsequent arbeiten kann, das stimmt.
Aber nur,
oder
wenn
da sage ich
brenne.
Jetzt nichts. Okay, wenn du dafür brennst. Hat es aber auch Momente gegeben, wo du gesagt hast, na, da setze ich mich jetzt zu sehr unter Druck. Ich muss ein bisschen die Bremse reinhauen.
Das hat es auch gegeben. Das hat es auch im Sport gegeben. Hat es tatsächlich im Sport die Momente gegeben, dass es zu viel ist, wenn du je erfahrener du bist, umso mehr denkst du auch nach, umso mehr hörst du in deinen Körper rein, die Ohren werden immer größer, die in den Körper reinhören, interpretierst alle möglichen Dinge, was jetzt sein könnte, und das steht dir manchmal im Weg. Und es gab immer Situationen, wo ich mit der Leistung im Training anstand, obwohl am Plan schon draufsteht, du solltest noch mehr machen, und irgendwie ging es nicht. Und da gab es tatsächlich so, das sind jetzt eigentlich nicht Tipps, die man in die Öffentlichkeit rausposaunen sollte, aber es gab dann das ein oder andere Mal auch tatsächlich so ein Feierabsturz, wo auch dann wirklich, wo mir dann alles so egal, was ich sage, jetzt trinke ich halt mal über den Durst. Ganz selten.
Mhm.
Ich trinke auch bis heute ganz, also eher selten Alkohol, zu Hause gar nicht. Und das gab es dann tatsächlich. Das war dann schon eher so ein bisschen so ein Frusttrinken.
Ja, irgendwas entlädt sich.
Dann hat man auch weniger geschlafen plötzlich, und also in der Nacht und alles. Eigentlich hast du es im Kreis, man hat dann 10 Tage Trainingsverlust und bla bla bla. Nur es war dann dieser Effekt, ist dann eingetreten, dass plötzlich dieses schlechte Gewissen auch dem Trainer gegenüber da war, einem selbst gegenüber da war. Meine Güte, um Gottes Willen, jetzt war ich gestern weg, mir geht es schlecht. Und jetzt muss ich alles zusammennehmen, dass mir besser geht. Und plötzlich am nächsten Tag ging das Training besser. Ich habe zwar dann gelitten wie ein Hund, weil du schwitzt dann noch mehr und alles, dir geht es einfach dreckig. Aber es war im Kopf dann so ein Befreiungsschlag. Das war kein Rezept. Ab und zu, wenn es dann sein musste, ist es passiert. Dann war man weg und dann war alles egal und dann so. Das war tatsächlich so. Hat dann einfach gut getan, und ich war dann auch so vernünftig genug, mich dann selber auch unter Kontrolle zu haben. Und was wir auch geachtet haben, ist, dass wir als Mannschaft oder als der Trainer auch, dass der nicht immer am selben Fleck geblieben ist. Also wir sind nicht immer in Heidelberg stationiert geblieben, sondern waren da tatsächlich auch mal Teneriffa im Trainingslager. Denn alleine, dass du dann in einem Trainingszentrum bei der Scheibe rausschaust und siehst die Palmen und das Meer, ist schon für die Seele sowas. Und dann gehst du einen Serrano-Schinken essen statt den normalen Schwarzwälder-Schinken oder so. Diese Unterschiede haben dann schon geholfen für die Seele, für den Kopf, einfach auch freier zu werden. Das hat auch immer im richtigen Moment, wenn er wusste, das Training wird extrem hart, dann fliegen wir dorthin oder fahren dorthin, weil da braucht man einen fitten Athleten.
Ja. Die Erfahrungen des ehemaligen Gewichthebers und Olympiasiegers Matthias Steiner heute auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Gleich ab 12, einen schönen Sonntagvormittag wünsche ich Ihnen. Das Wetter ist genau das Richtige zum Radiohören, gemütlich daheim, zum Tee trinken. Der Frühstücksratscher heute mit Matthias Steiner, Olympiasieger im Gewichtheben 2008. Um gut entspannen und schlafen zu können vor Wettkämpfen, wissen Sie, was er da gemacht hat? Er ist 2 Nächte vorher gar nicht ins Bett gegangen, damit er vor dem Wettkampf dann garantiert schläft wie ein Baby. Also er weiß sich zu helfen. Matthias, womit entspannst du heute am besten? Was tut dir gut?
Mir tut tatsächlich am besten irgendetwas mit Bewegung. Ich mache nach wie vor gern Sport, ich fahre auch gern Rennrad, das tut ganz gut, aber da geht da viel Zeit drauf.
Ja.
Es ist dann manchmal ein bisschen schade, aber ich entspanne mich echt total, wenn ich irgendwas bei mir in meiner kleinen, bescheidenen Wirtschaft machen kann. Ich habe jetzt Kartoffeln angebaut, ich habe einen Wald, wo ich Holz machen muss, ich habe 3 Bienenvölker, mache Honig
schön,
selbst.
Schön.
Das sind so Dinge, da kann ich total entspannen. Oder wenn ich irgendetwas handwerklich zu Hause basteln kann. Also ich baue dann auch, ich habe so einen Stadel und baue da Sachen um und jetzt tatsächlich in den kommenden Wochen mache ich einen Kamin zu Hause noch, den ich aus alten Mauernziegeln mache. Mhm. Den mache ich da komplett selber. Das sind so Sachen, dadurch, dass ich natürlich einen Beruf gelernt habe und mir mein Vater da auch viel beigebracht hat, bin ich handwerklich auch nicht ganz ungeschickt. Und Handwerk ist auch ein Ergebnis. Da beneidet mich dann oft meine Frau, die kommt aus dem Büro dann raus und sagt, du hast das gut, du siehst etwas, wenn du was getan hast. Bei mir sieht man nichts. Und das ist halt das Schöne dann.
Stimmt, das ist eine Sehnsucht, die, glaube ich, inzwischen viele Bürositzer haben. Also
ja, ist so.
Ja,
das ist so.
So.
Ja, das ist gut, aber das habe ich immer schon gehabt. Wie gesagt, ich habe einen Lehrberuf, einen Handwerksberuf gelernt. Ja. Somit ist das für mich was Normales. Und Holz gemacht haben wir auch immer. Meine Eltern hatten eine Holzheizung. Also von daher, was völlig Normales.
Musik hilft natürlich auch beim Entspannen. Ja. Und ein Lied von dir, ein Cover, müssen wir sagen, von dir, das du aufgenommen hast, das passt sehr gut hierher auf Südtirol 1. Du hast Still.
Ja.
Gecovert.
Ja, das ist
von Jupiter Jones, das auch gut in deine Geschichte passt,
ja,
oder?
Ja. Man muss auch den Hintergrund des Liedes kennen, von dem Sänger natürlich. Steckt auch eine tragische Geschichte dahinter.
Ja.
Aber das Lied ist der Hammer.
Ja, es reicht, wenn wir es uns jetzt anhören, wie Matthias Steiner es singt. Auf Südtirol 1. Still.
Flamme mit Sarah Bernardi.
Ja, mit einem großen Danke für seine Offenheit und den Einblick in eine sehr berührende und anspornende Geschichte, müssen wir sagen, verabschieden wir uns von Motivations- und Ernährungscoach Matthias Steiner, ehemaliger Gewichtheber und Olympiasieger natürlich. Mit unserem üblichen Finale, es ist das Spielchen Mein Satz, Dein Satz. Also ich beginne den Satz und du führst ihn bitte für mich zu Ende.
Mhm.
So kurz oder lang, wie du ihn magst.
Da brauche ich immer Zeit zum Nachdenken.
Wir werden sehen. Der stärkste Mann der Welt zu sein ist...
Ein wunderschönes Gefühl, weil das ein Titel ist, den ganz, ganz wenige Menschen haben. Ein Gefühl, das einem ein gewisses Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen fürs weitere Leben gibt.
Der Moment, mit dem, da muss ich nachfragen, war es damals so, als du diese Statur gehabt hast, dass du, man wird ja manchmal angepöbelt, mit dieser Statur passierte nichts, oder?
Ich hatte tatsächlich in den Jugendjahren das Problem, als Gewicht aber aussah wie jetzt, athletisch, nicht Bayern nicht aufgeblasen, sondern athletisch.
Ja.
Da haben immer wieder komischerweise gerade in so Diskos dann Typen probiert und ich habe da ganz früh hatte ich auch Trainer, wo ich es dann erzählt habe, wobei es auch mein Naturell, immer das Glück, dass ich habe gar nicht reagiert, im Gegenteil. Weil es hat ihnen am meisten wehgetan, nicht zu reagieren.
Mhm.
Das war
nämlich
die Höchststrafe dann. Das ist tatsächlich, aber dann nein, weil ich weiß nicht, es war eher so, dass ich immer der Knuddelbär war dann. Und das war so, auch das war anstrengend.
Das war auch nicht schön. Kann ich mir vorstellen. Der Moment mit dieser Olympia-Goldenen um den Hals und mit diesem Foto in der Hand. Im Nachhinein jetzt, Peking 2008, war.
Ein Moment, der in dem Moment einfach richtig war. Und um ehrlich zu sein, das Bild, das wir so kennen, ist gar nicht bei der Siegerehrung entstanden, sondern danach.
Ja?
Das waren Fotografen, die sich die mich dann so lange angebrüllt haben aus der Entfernung, ja, dass ich Blumenstrauß, Medaille und Foto tauschen soll, bis sie das richtige Motiv hatten. Dann ist das Bild entstanden. Und das wurde dann das Sportfoto des Jahres, aber es ist ja dann trotzdem das Bild der Siegerehrung. Aber es war, vielleicht um die Frage zu beantworten, es war für mich der krönende Abschluss einer Reise, die wir eigentlich, ich und meine Frau, gemeinsam gehen wollten. Muss ich sie alleine gehen, die Reise, und habe sie aber in dieser Form einfach mitgenommen.
Ich trauere, indem ich...
Naja, wenn man das so sieht, ich trauere eigentlich, indem ich rede. Sicher gibt es Menschen, die einfach introvertiert sind. Mhm. Aber ich glaube, indem man spricht, das muss nicht eine psychologische Hilfe sein, sondern einfach mit Menschen spricht, hilft das enorm.
Abnehmen funktioniert, wenn?
Wenn man ein paar Punkte beachtet, wie Ernährung, Bewegung und vor allem auch das eigene Ich, den eigenen Körper.
Was ich mit meiner Geschichte auslösen möchte, ist?
Ich möchte einfach nur Menschen auf meiner Reise in eine positive Zukunft mitnehmen. Denn für mich ist, wenn ich morgens aufstehe, das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Und der Tag kann im Endeffekt immer nur schlechter werden.
Das Schwierigste an mir ist?
Ja, dass ich dann schon manchmal so für mich meine eigenen Ansprüche habe und die manchmal von anderen erwarte, da muss ich mich immer ein bisschen bremsen, glaube ich. Also ich stelle mir gewisse Dinge vor und das erwarte ich von meinem Umfeld auch, geht aber natürlich nicht.
Als Ehemann bin ich?
Manchmal lustig, manchmal aber auch fordernd, weil ich eben Ansprüche habe. Aber ich glaube trotzdem auch relativ unkompliziert, weil ich viel mache, dass das Haus läuft, also schon das Haus steht, der Haushalt läuft. Und ich bin mir eigentlich für nichts zu schade im Alltag, im Ehealltag.
An Menschen schätze ich?
An Menschen schätze ich eigentlich das Miteinander. Ich bin ein sehr lebensbejahender Mensch und glaube immer an das Gute im Menschen. Ich weiß, dass es böse Menschen gibt, aber das hat Ursachen, die haben Narben, das hat Gründe, warum sie so sind. Die kommen nicht so auf die Welt, deswegen glaube ich immer an das Gute im Menschen.
Immer in meinem Koffer habe ich, wenn ich auf Reisen bin.
In meinem Kofferraum habe ich immer ein Klapprad.
Ah, okay.
Tatsächlich mit 8 Gängen, damit ich immer Sport machen kann, weil ich nicht so gern laufe. Und in meinem Koffer habe ich eigentlich immer meine Diabetes-Utensilien. Denn ohne Insulin, ohne meine Spritze, ohne Messgerät kann ich einfach nicht.
Und wenn ich euch jetzt Mittagessen kochen würde bei mir daheim, dann gäbe es?
Dann gäbe es ein Wiener Saftgulasch mit Salzstangerl dazu.
Ja, siehst du, wir haben alle schon Hunger. Matthias Steiner, vielen, vielen Dank für deine wirklich Zeit, die ich sehr spannend fand, die ich sehr genossen habe. Du darfst dich noch von Südtirol selber verabschieden, wenn du magst. Südtirol 1 hier.
Eigentlich möchte ich mich gar nicht verabschieden von Südtirol, weil es ist so schön hier. Es ist so toll. Ich blicke hier aus dem Fenster und habe jetzt schon Wehmut, wenn ich wieder die Berge verlassen muss, das gute Essen und den tollen Wein.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr.